D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn ihr jemand mit einem blauen Barett auf dem Kopf seht, seid lieb zu ihm. Der Die ist nämlich neu. Sowohl der Hut, der blaue auf dem Kopf, als auch die Person kümmert sich um Cyberangriffe auf Deutschland. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat heute erstmal 260 neue blaue Hutträger in Bonn vorgestellt. Ein historischer Tag. Wie sie selbst sagt, herzlich willkommen, die Cyberarmee ist ab heute da. Was die so macht und wie die verteidigt, das klären wir heute Abend in der Redaktionskonferenz. Außerdem kann Gibraltar, diese kleine Landzunge im Süden von Spanien, auch historisch werden. Das kleine Gibraltar könnte nämlich vielleicht den ganzen Brexit-Deal kippen. Das macht Österreichs Außenminister Sebastian Kurz erstmal Sorgen.
Es ist wieder ein Punkt mehr, der zeigt, wie schwierig es sein wird, bei den Brexit-Verhandlungen auch eine ordentliche Lösung zustande zu bringen.
Wie genau Gibraltar das schaffen kann, erklären wir auch noch in dieser ersten halben Stunde. Verena von Keitz ist heute Abend mit dabei. Hallo.
Guten Abend.
Und mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ich habe gestern was geteilt bei Twitter. Ricky Gervais, britischer Comedian, kennt ihr vielleicht, hat letztes Jahr die Golden Globes moderiert. Lustiger Typ, er hat diese Woche in einem Interview gesagt, Twitter lesen ist wie auf die Klowände dieser Welt zu schauen. Das fand ich gut. Und die Meinung teile ich absolut, deswegen habe ich es getwittert, Herzchen drunter und fertig. Aber wie ist das eigentlich mit dem Teilen? Dinge, die wir bei Twitter, Facebook und Co. lesen und gut finden und eben dann auch teilen. Von was lassen wir uns da beeinflussen bei diesem Prozess? Heute, da wurde eine neue Studie vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin veröffentlicht. Da eine Erkenntnis draus, eine wichtige Rolle spielt eben die Person, die es raus postet. Und die wir dann sehen. Also ist es ein Freund von mir? Ist es irgendwie der Chef? Mögen wir den oder brauchen wir die Person? Die Radiowissen-Reporter Johannes Döbbelt hat sich das mal für uns ein bisschen genauer angeschaut.
Und was meint ihr so? Wir alle bilden uns ständig Meinungen. Über uns selbst, über andere, über große politische Fragen und die kleinen nervigen Probleme in unserem Alltag. Manche bleiben bei ihrem Standpunkt.
Also ich bin tatsächlich eher der sture Typ.
Andere lassen sich schneller überzeugen.
Ich glaube, dass ich ganz gut Meinungen annehmen kann.
Welches Urteil wir fällen und ob wir das später nochmal ändern, hat viel mit den Menschen zu tun, mit denen wir reden und die uns von ihrer Meinung überzeugen wollen.
Von fremden Leuten nehme ich die Meinung eher selten an, aber so von meinen Eltern oder gute Freunde, ja, die haben ein bisschen mehr Einfluss auf mich, würde ich sagen.
Ich war zum Beispiel letztens in einer Debatte drin, wo es über Medienabhängigkeit ging, wo mir der eine Typ von vornherein unsympathisch war und der hatte wirklich sehr gute Argumente, aber alleine die Art, wie er es rübergebracht hat, war mir dann irgendwie ein bisschen zu harsch und dadurch habe ich dann schon von vornherein so ein bisschen die Kontrameinung angegeben.
My name is Mehdi Moussaid. I'm a research scientist at the Max Planck Institute for Human Development. In German, this is the Max Planck Institute for Bildungsforschung.
Mehdi Moussaid hat untersucht, wie wir uns von wem in unserem Urteil reinreden lassen. Dazu hat er mit 100 Probanden, die sich nicht kannten, ein Experiment gemacht. Die Probanden mussten in Zweierteams bestimmte Aufgaben lösen und dabei ein Urteil fällen. Der eine Teilnehmer zuerst, dann der andere. Die Forscher wollten wissen, inwiefern sich der eine vom anderen Teilnehmer beeinflussen lässt. Das Ergebnis? Am Anfang blieben die Probanden eher bei ihrer eigenen Meinung. Aber mit der Zeit, je besser sich beide kennenlernten, desto eher übernahmen sie das Urteil des anderen. Übertragen aufs richtige Leben heißt das, Menschen, die wir gut kennen, Freunde, Partner oder Familie, vertrauen wir mehr und wir lassen uns eher von ihnen beeinflussen.
If it's someone that you know well, someone with whom you had long experience in the past and you learned that this person often gives you good judgments, then this person is going to be more influential to you.
Dieser Einfluss reicht nicht nur bis zu unseren Freunden, sagt Mehdi Moussaid, sondern auch noch zu deren Freunden und deren Freunden.
I can also have influence on the friends of the friends of my friends.
Meine Meinung wirkt also um bis zu drei Ecken. Dann ist aber auch Schluss, zeigt das Experiment vom Max-Planck-Institut. Denn je weiter sich meine Meinung in meiner Umgebung verbreitet, desto schwächer wird ihr Einfluss. Die Überzeugungskraft lässt nach.
If I have some influence on my friends and I tell them some clear message and they are convinced, then they try to repeat it to their own friends. But maybe they don't do it perfectly well. Maybe they miss some facts. Maybe they distort some information, such that they are a bit less convincing than I was.
Daneben kommt es aber auch auf die Masse an. Wenn wir die gleiche Meinung von vielen verschiedenen Leuten hören, dann schließen wir uns eher dieser Meinung an. Viele Quellen, ein Urteil, das macht glaubwürdig.
Ein gutes Beispiel ist eine ziemlich berühmte Studie, amerikanische Studie, schon sehr alt.
Frank Quering, Psychologe beim Markt- und Medienforschungsinstitut Rheingold.
Da werden 10 Menschen gebeten, in einen, ich glaube blau oder rot, ist der Raum gestrichen, reinzugehen, sagen wir jetzt mal blau. 9 von den 10 sind aber instruiert zu sagen, der Raum ist rot, wenn die drin sind. Und der eine wehrt sich dann noch ein bisschen und ändert dann aber seine Meinung und ist nachher auch der Meinung, der Raum ist rot, obwohl er blau ist.
Mit unserer Meinung wollen wir uns selbst stabilisieren, sagt Frank Quering. Entweder wir passen uns anderen an und ändern unser Urteil, oder wir suchen uns von vornherein eher die Menschen als Freunde oder Facebook-Freunde aus, die sowieso schon so denken wie wir. Die soziale Blase, in der wir nicht viel Gegenwind zu erwarten haben.
Das ist im Grunde, kann man sagen, die Schwierigkeit, offen zu bleiben für andere Meinungen, weil das heißt, ich bin offen dafür, mich selbst auch verunsichern zu lassen und auch mal in eine andere Richtung zu gucken, was erstmal nicht mit meiner zu tun hat.
Andererseits kann ja gerade auch das andere, die Gegenmeinung, eine Diskussion mit Freunden, Kollegen oder fremden Menschen auf einer Party erst so richtig interessant machen. Endlich mal einer, der Trump super findet. Jemand, der die Vorzüge der Atomkraft preist. Oder Menschen, die uns davon überzeugen wollen, 3-mal am Tag Fleisch zu essen, weil es so gut schmeckt. Wird doch bestimmt eine lustige Runde werden. Also ist meine Meinung.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was macht man, wenn man keinen Bock auf immer die gleichen Fragen hat? Genau, man macht einfach einen Rap-Song. Eine junge Muslimin aus den USA hat das jetzt auch gemacht, weil sie immer wieder die gleichen Fragen gehört hat. Wie sehen eigentlich deine Haare aus unter dieser Kopfbedeckung? Schwitzt du unter dieser Kopfbedeckung nicht? Und wie fühlt sich das nicht ein bisschen eng an darunter? Und ihre Antwort ist eben, akzeptiert einfach Frauen, egal wie sie sind, denn auch wenn es euch nicht gefällt, I still rap my hijab. All around the world, love women every day. Power run deep, so even if you hate it, I still rap my hijab, rap my hijab, rap my hijab, rap, rap my hijab. Verena, letzte Woche hat sie dieses Video auf YouTube gepostet und bisher knapp 500.000 Views dafür geerntet. Scheint die Leute zu interessieren, das Ding, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Video und der Sound sind auch ziemlich professionell produziert. Und Mona Haidar, eine syrisch-amerikanische Aktivistin und Studentin in New York City, die rappt da mit 7 anderen jungen Frauen über Hater und feiert die Vielfalt von Frauen, streichelt sich zwischendurch auch über ihren runden Bauch. Sie ist nämlich gerade im 8. Monat schwanger. Und das hat natürlich auch sehr viel Medieninteresse geweckt. Und mit BuzzFeed hat sie zum Beispiel geredet und gesagt, dass dieser Song eine Party sein soll, Leute zusammenbringen. Und der BBC sagte sie, das Einzige, was sie interessiere, sei, diese Welt freundlicher zu machen.
Welche Reaktion hat sie denn schon geerntet auf den Song?
Viele sehen das wirklich positiv, das Thema so anzugehen und die Vielfalt zu feiern. Aber klar, bei dem Thema gibt es natürlich immer Diskussionen, islamfeindliche Kommentare sind zu erwarten. Sie hat aber auch viel Ablehnung von konservativen Muslimen erlebt, die dann zum Beispiel schreiben, sie hätten noch nie Frauen im Hijab gesehen, die sich so vulgär bewegen würden. Und auch, dass sie sich über ihren schwangeren Bauch streichelt, darüber haben sich mehr Leute aufgeregt, als sie eigentlich erwartet hat.
Du hast gesagt, sie ist Aktivistin. Macht sie sowas öfter?
Jetzt so einen Song hat sie bisher noch nicht gemacht, aber sie hat schon mal für Aufmerksamkeit gesorgt im letzten Jahr. Da hat sie sich mit ihrem Ehemann auf die Straße gestellt, mit so einer Box voller Donuts und einem Schild Talk to a Muslim, ask a Muslim, free coffee and donuts. Und das ist tatsächlich sehr gut angekommen. Viele Leute haben angehalten, haben mit ihr gesprochen oder manchmal auch nur einen Kaffee getrunken.
Sehr gut. Rap My Hijab ist ein Song einer syrisch-amerikanischen Aktivistin und Studentin aus New York. Übers Kopftuch tragen könnt ihr im Netz euch anschauen. Rap My Hijab. Mittwochabend, die Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Man könnte jetzt meinen, bei den bevorstehenden Brexit-Verhandlungen, da geht es um Wichtigeres als um einen Felsen mit Affen, 7,5 Quadratkilometer Land und 30.000 Bewohner. Doch in der Tat, Gibraltar, dieser kleine Staat südlich der Iberischen Halbinsel, macht ganz schön Wirbel zurzeit. Gibraltar könnte sogar den Deal Großbritanniens mit der EU platzen lassen, das ist die Meinung von Experten. Heute diskutiert das Europaparlament darüber, welche Haltung man denn beim Brexit-Deal mit London so haben möchte. Und da dürfte sicherlich auch über Gibraltar gesprochen werden. Zumindest ist gestern Abend auch ein Schiff
der spanischen Marine in diese 3-Meilen-Zone vor Gibraltar eingedrungen. Könnte vielleicht auch so eine neue Provokation sein. Ich habe über diese Gemengelage heute mit unserem Korrespondenten in Madrid gesprochen, mit Oliver Neuroth, und wollte erstmal von ihm wissen, welche Reaktion es auf dieses spanische Schiff gab.
Naja, die britische Marine hat auch ein Schiff losgeschickt, ein Patrouillenschiff, wie es heißt, quasi als Retourkutsche. Aber ansonsten hat die Geschichte hier in Spanien gar nicht für so viel Wirbel gesorgt. Spanien erkennt ja das Seegebiet von Gibraltar, das die Halbinsel selbst ausgerufen hat, gar nicht an. Das heißt, Spanien ist der Meinung, dass es völlig in Ordnung war, mit dem Schiff in diese Zone zu fahren. Politiker hier in Spanien rufen dazu auf, ruhig zu sein, cool zu bleiben in Sachen Gibraltar, miteinander zu sprechen und das Ganze jetzt nicht noch weiter hochkochen zu lassen.
Das heißt, wir können festhalten, dieses Manöver oder diese Provokationen, die da auf See passiert sind, haben jetzt erstmal nichts mit dem Brexit zu tun.
Ah ja, indirekt schon, denn Ende letzter Woche hat die EU ja einen Entwurf für die Verhandlungen über den Brexit vorgelegt, über den Brexit-Prozess. Und da steht was drin, das Großbritannien überhaupt nicht passt. Nämlich, dass Spanien bei allen Fragen, die Gibraltar betreffen, eine Art Mitspracherecht hat. Jedes künftige Abkommen über Gibraltar soll erst dann in Kraft treten, wenn Spanien einverstanden ist. So, und London befürchtet jetzt, dass Spanien dieses Mitspracherecht zu sehr ausdehnt und zu viele Rechte einfordert, denn Spanien hätte es ganz gerne, dass Gibraltar wieder zu Spanien gehört, was Großbritannien auf jeden Fall verhindern will. Und da könnte diese Schiffaktion von gestern auf jeden Fall mit reinspielen und was mit zu tun haben.
Was könnte es denn konkret bedeuten, wenn Spanien bei den Brexit-Verhandlungen eben dieses Vetorecht hat, wenn es um Gibraltar geht? Also kann es sein, dass der Brexit-Deal wirklich mit der EU nicht zustande kommt wegen Gibraltar?
Das glaube ich nicht. Also es geht Spanien da vor allem um den Grenzverkehr zwischen Spanien und Gibraltar. Ich muss dir das ja so vorstellen, das ist ja quasi eine kleine Halbinsel, die komplett von Spanien umgeben ist. Und es gibt auch ganz viele Spanier, die in Gibraltar arbeiten. Und ungefähr 10.000 sind das, die jeden Tag über diese Grenze gehen. Und da gibt es Abkommen mit Gibraltar, dass die das so einfach machen können, also über diese Grenze gehen. Und natürlich will Spanien, dass wenn jetzt dann der Brexit eintritt, also Großbritannien nicht mehr zur EU gehört, dass die Leute weiterhin dort arbeiten können. Also nicht wirklich eine richtig harte Schranke runtergeht an der Grenze, sondern vielleicht ein Abkommen geschaffen wird, damit eben dieser Grenzverkehr leicht bleibt. Das könnte eine Sache sein, die Spanien durchdrücken will. Und über alles andere kann man nur spekulieren. Aber ich denke mal, diese Grenzgeschichte ist so die wichtigste für Spanien.
Jetzt war diese Woche auch zu lesen, dass es vielleicht wieder eine Schlacht geben könnte, beziehungsweise dass die Spanier und die Briten sich wieder um diese Landzunge neu zoffen. Eben aufgrund dieses Brexits. Theresa May fühlte sich auch diese Woche schon mal genötigt, da mal kurz was zu sagen. Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich mit Waffen gekämpft wird, denn Spanien und Großbritannien sind ja 2 NATO-Partner und dass 2 NATO-Partner aufeinander losgehen, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich und wäre wirklich ganz verrückt. Verglichen wird es ja mit dem Falklandkrieg 1982, wo ja Großbritannien in Höhe von Argentinien sich Inseln quasi erkämpfen oder behalten wollte, verteidigen wollte. Ich glaube nicht, dass das zwischen Spanien und Großbritannien passieren kann. Allerdings ist die Tatsache, dass Theresa May sogar öffentlich sagen muss, nein, es gibt keinen Krieg, das hat sie am Montag getan. Dass sie das schon aussprechen muss, finde ich schon etwas bemerkenswert, dass sowas nicht klar ist, dass zwischen Großbritannien und Spanien jetzt nicht wirklich Krieg ausbricht. Und deswegen glaube ich, das kocht gerade wieder so ein bisschen hoch zu Beginn der Brexit-Verhandlungen. Ich denke mal, wenn der Prozess jetzt losgeht, wird das Gibraltar-Thema auch wieder ein bisschen weniger emotional betrachtet.
Gibraltar, der kleine Fleck Erde am südlichen Zipfel Spaniens, kann eine wichtige Rolle spielen bei den Brexit-Verhandlungen. Wenn Spanien nicht passt, was Brüssel und London über Gibraltar entscheiden, dann werden die Verhandlungen vermutlich ruppiger, als sie ohnehin schon sind. Oliver Neuroth war das mit Informationen für D-Radio Wissen aus Spanien, aus Madrid.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ständig aufs Klo müssen und dann auch noch Schmerzen haben, das ist nicht nur lästig, sondern auch sehr unangenehm. Blasenentzündung betreffende größere Zahl Frauen als Männer. Und bei vielen kommt diese Blasenentzündung sogar immer wieder. Wissenschaftler aus den USA wollen jetzt herausgefunden haben, woran das eigentlich liegt, dass Blasenentzündungen immer wieder auftreten. Verena, du hast dir das ein bisschen genauer angeschaut. Nochmal ganz kurz, Frauen und Männer haben unterschiedlich oft Blasenentzündungen, weil unterschiedlich gebaut, ne?
Genau, das hat mit der Anatomie zu tun. Unsere Harnröhre bei uns Frauen ist viel kürzer als eure, also so 2 bis 4 Zentimeter lang bei den Frauen im Vergleich zu gut 20 bis 25 Metern beim Mann. Das heißt, Bakterien können sehr viel leichter durch die Harnröhre in die Blase reinkommen, sich an der Blasenwand festsetzen und die Entzündung Reaktionen auslösen. Und das macht, wie du gerade beschrieben hast, fiese Symptome, das brennt beim Pipi machen, der Urin wird trüb und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du musst aufs Klo rennen, aber es kommt nichts.
Kann man sagen, wie oft Frauen Blasenentzündung haben?
Es gibt da Zahlen, die sagen, etwa 50% aller Frauen bekommen in ihrem Leben einmal eine Blasenentzündung. Und von diesen 50% hat dann wiederum nochmal die Hälfte innerhalb eines Jahres eine weitere Blasenentzündung. Das schreibt die Seite gesundheitsinformation.de vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.
Das ist eine ganze Menge. Und diese US-Forscher, die wir schon angesprochen haben, die haben jetzt wohl herausgefunden, woran das liegt, dass manche Frauen häufiger als andere eine Blasenentzündung kriegen. Was sagen die?
Ja, die Mediziner schreiben im Fachmagazin PLOS, dass es mit den Bakterien zu tun hat, die du als Frau mit dir rumträgst im Unterleib. Die sind ja von Frau zu Frau unterschiedlich. Und bei Frauen, die immer wieder Blasenentzündung haben, spielt wohl eine bestimmte Bakterienart eine Rolle. Grundsätzlich ist es ja so, du kriegst eine Blasenentzündung, weil eben über deine Harnröhre Bakterien in die Blase reingewandert sind. Das sind vor allem E. coli-Bakterien aus dem Darm. Das passiert auch oft beim Sex, dass es sozusagen hin und her transportiert wird. Das hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun unbedingt, sondern damit, dass durch die Bewegung beim Sex Bakterien auch mal von hinten vom Po Richtung Harnröhre flutschen können. Mhm. Und wenn sie es dann eben geschafft haben, die Harnröhre rauf in die Blase zu kommen, dann können sie eben eine Blasenentzündung machen.
Und sind diese Bakterien jetzt besonders aggressiv bei Frauen, die das immer wieder kriegen?
Nee, es ist noch ein bisschen komplizierter. Einige der E. coli-Bakterien, die die Blasenentzündung machen, die können auch tiefer in die Blasenwand einwandern. Da machen die dann gar nichts, sitzen da quasi rum, aber die Antibiotika kommen auch nicht an sie ran.
Ah, die sitzen da so fest.
Genau, so tief drin, so in so einem Ruhestadium. Mhm. Und jetzt kommen andere Bakterien ins Spiel. Die Art Gardnerella vaginalis, die kommt vor allem wohl vor bei Frauen, also in der Vaginalflora von Frauen, die oft Blasenentzündungen haben. Und wenn diese Bakterien jetzt auch irgendwann in die Blase reinrutschen, wieder passiert das vor allem durch Sex, dann greifen die Blasenwand an und setzen dadurch die versteckten E. coli-Bakterien wieder frei. Also auch wenn die Blasenentzündung schon weg ist und bäm, hast du wieder eine Blasenentzündung. Die Forscher haben diesen Mechanismus bis jetzt zwar nur an Mäusen untersucht, aber da war der Zusammenhang eigentlich sehr klar.
Blasenentzündung, wie kriegen wir sie wieder weg? Mit Antibiotika?
Ja, Antibiotika werden auf jeden Fall von vielen Urologen verschrieben und sie helfen nachweislich auch gut. Sie lindern in der Regel sehr schnell die unangenehmen Symptome. Das zeigen Studienauswertungen der Cochrane Collaboration. Das ist eine Organisation, die sich für evidenzbasierte Medizin auch einsetzt. Die Bakterien werden übrigens wohl sicherer abgetötet, wenn du ein Präparat nimmst über 3 Tage oder auch länger und nicht nur so ein Einmal-Antibiotikum, das auch oft verschrieben wird von Urologen. Also die Gefahr, dass du bald wieder eine Blasenentzündung bekommst, ist mit diesem Einmalpräparat höher.
Was kann man dann machen, um dem Ganzen vorzubeugen?
Also man kann was sehr Einfaches machen. Nach dem Sex nochmal schnell aufs Klo Pipi machen. Vor allem als Frau. Dann werden nämlich die potenziell gefährlichen Bakterien aus der Harnröhre rausgespült, die da vielleicht schon reingewandert sind und kommen eben erst gar nicht in die Blase rein. Überhaupt regelmäßig aufs Klo gehen, auch genug trinken, das scheint grundsätzlich hilfreich zu sein. Auch wenn es natürlich keine Garantie dafür ist, von einer Blasenentzündung verschont zu bleiben.
Was ist mit diesem Satz? Zieh dir bitte schön die Badehose aus und setz dich nicht auf den kalten Fußboden, sonst kriegst du es an der Blase.
Ja, man kann schon sagen, da steckt Wahrheit drin. Also Kälte an sich macht jetzt keine Blasenentzündung, aber wenn deine Körperteile, also dein Becken und so unterkühlt ist, dann ist es auch schlechter durchblutet und dann ist dein Abwehrsystem nicht so auf Zack und dann können eingedrungene Bakterien sich eher an die Blasenwand anheften und die Entzündung auslösen.
Also die Bakterien sind schuld, Blasenentzündungen sind eine fiese Sache. Forscher wissen jetzt, warum manche immer wieder Blasenentzündungen haben und wir merken uns auch an dieser Stelle, Verena, immer schön auf Toilette gehen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Niemand vor der Kamera. Die deutsche Marine wollte einfach nichts sagen.
Wir haben versucht, also Berater von der Marine zu bekommen. Wir haben versucht, natürlich auch mit Kadetten zu sprechen, die dann nach dem ersten Anruf nie wieder zurückgerufen haben. Wir haben auch Hintergrundgespräche geführt und haben es nie erreicht, dass dann diese Hintergrundgespräche sozusagen irgendwann mal mit Kamera stattfinden werden.
Sagt der Filmemacher Raimund Ley über die Dreharbeiten zu seinem Drama Tod einer Kadettin. Die Marine wollte nichts sagen. Nichts dazu, was am 3. September 2008 wirklich passiert ist an Bord der Gorch Fock in der Nordsee. Jenny Böken ist damals über Bord gegangen und die Gerichte sagen, Das, was damals passiert ist dort, das war ein Unfall, bei dem eben diese junge Kadettin Jenny Böken ums Leben kam. Heute zeigt das erste das Drama Tod einer Kadettin. Thomas Wenkert hat sich seit Beginn der Gerichtsverhandlung damals mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mit ihm kurz vor der Sendung über den Film gesprochen und wollte wissen, ja, was wir Neues, Spannendes zu diesem Fall heute Abend zu sehen bekommen.
Ich glaube, spannend wird sein, dass sich ja das Drehbuch sehr stark an den Ermittlungsakten hält und auch an den Informationen, die Jennys Familie aus dem Leben ihrer Tochter preisgegeben hat. Zitate zum Beispiel aus Briefen und E-Mails. Und daraus ergibt sich natürlich ein Bild von Jenny Böken. Die 18-Jährige wird dort auf der einen Seite als sehr ehrgeizig, selbstbewusst beschrieben, aber auf der anderen Seite kam sie nicht mit dem rauen Ton an Bord zurecht. Sie wurde also schnell auf der Gorch Fock zu einer Außenseiterin. Der Film lässt viele Möglichkeiten zu, die zum Tod der Kadettin letztendlich geführt haben könnten. Uwe Böken, der Vater, hat gesagt, der Film zeigt in 90 Minuten zusammengefasst das, was in unseren Köpfen, also in den Köpfen der Familie, seit Jahren los ist.
Die Eltern von Jenny, sie haben damals geklagt. Die Gerichte bestätigten aber offiziell nach den Untersuchungen, dass es sich eben um einen Unfall gehandelt hat. Was haben denn die Eltern da genau für Hinweise, dass das nicht stimmt?
Also ich habe da selber sehr viele Eindrücke gesammelt, weil ich auch seit dem Tod von Jenny Böken an diesem Fall recherchiere. Es mag auch sein, dass die Eltern vor Gericht bisher kein Recht bekommen haben, aber es gibt wirklich Ungereimtheiten. Vordergründig stolpert man schon über diese enge Zusammenarbeit von Marine und Staatsanwaltschaft Kiel. Ein Beispiel, Jenny Bökens Leiche wird nach mehreren Tagen in der Nordsee gefunden. Ein Gerichtsmediziner obduziert die Leiche, doch dessen Sohn war ebenfalls an Bord der Gorch Fock, als Jenny verunglückte. Das hat natürlich ein Geschmäckle. Auch, dass die Marine bis heute nicht genau sagen kann, wer alles Nachtdienst hatte, wer die Ablöse von Jenny gewesen wäre. Warum wird gemauert, wenn man nichts zu verbergen hat? Und dann gibt es natürlich jene Beurteilung, die zu dem Schluss kommt, dass Jenny eigentlich gar nicht diensttauglich war für die Marine. Es gibt also eigentlich genügend Hinweise, die Familie in ihren Zweifeln bestärkt.
Und jetzt gibt es auch diese zwei Vorwürfe. Zum einen wurde kein Wasser in der Lunge von Jenny obduziert. Das passiert normalerweise, wenn Menschen ertrinken. Also könnte der Tod schon an Bord eingetroffen sein. Und es gibt auch den Vorwurf der Vergewaltigung. Was hat's mit diesen zwei Beobachtungen auf sich?
Ja, dass Jenny kein Wasser in der Lunge hatte, wird von einigen Medizinern immer sehr schnell abgetan, auch bei den bisherigen Prozessen. Aber es lässt natürlich den Gedanken zu, dass Jenny schon an Bord gestorben ist. Dafür sprechen aber auch andere Hinweise. So hatte Jenny weder ihren Parker noch ihre Schuhe an, als die Leiche geborgen wurde. Und bis heute ist auch das persönliche Tagebuch der 18-Jährigen verschwunden, angeblich laut Marine auf dem Postweg. Ob es eine Vergewaltigung an Bord gab, das wäre, glaube ich, Kaffeesatzleserei. Es könnte aber auch ein ganz übler Scherz gewesen sein, der aus dem Ruder gelaufen ist. Das glaubt ja auch diese Familie, dass irgendwas an Bord passiert ist, das dann zum Tode von Jenny geführt hat.
Von diesem schlechten Scherz, der auch oft behauptet wird, was könnte da möglicherweise auf der Gorch Fock in dieser Nacht passiert sein?
Ja, Jenny Böken war ja während der ganzen Fahrt auf der Gorch Fock immer wieder krank. Dann wurde sie zu einer Außenseiterin. Es könnte natürlich sein, dass man ihr irgendwas im Getränk gegeben hat, ein Schlafmittel oder sonstiges, dass sie dann während der Nachtwache vielleicht eingeschlafen ist, dann über Bord gegangen ist. Das sind solche Vermutungen, die man hat. Und ihr gesamter Gesundheitszustand, wie gesagt, der war auf der Gorch Fock nicht so, dass sie diensttauglich war.
Wir hören nochmal ganz kurz die Mutter.
Es waren so viele Leute auf Deck. Die haben nicht nur was gehört, die haben vielleicht auch was gesehen. Und aus Gründen, die man wirklich nur vermuten kann, hüllen sich Leute in Schweigen.
Was erhoffen sich die Eltern jetzt von diesem Film?
Die Eltern haben dieses Projekt, glaube ich, aus einem Grunde unterstützt. Sie wollten die Wahrheit erfahren und sie wollen vor allen Dingen den Druck auf mögliche Zeugen erhöhen. Das hat der Vater nochmals sehr deutlich gemacht.
Wir haben dieses Projekt von Anfang an unterstützt, weil wir uns dadurch erhoffen, dass wir vielleicht noch Leute, die Dinge, Abläufe aus der Nacht vom 3. auf den 4. September 2008 wissen, aber bisher aus welchen Gründen auch immer geschwiegen haben, dass sie jetzt auspacken und erzählen. Das ist unser Motiv, das Ganze überhaupt zu machen.
Es gibt ja so viele widersprüchliche Aussagen. Uwe Böken verbindet also wie die ganze Familie mit dem Film die Hoffnung, neue Hinweise zu bekommen. Denn die Bökens wollen eine Wiederaufnahme der Ermittlungen erreichen.
War es ein Unfall, war es keiner. Am 15. September 2008 wird die Leiche von Jenny Böken, Kadettin auf dem Marineschulschiff Gorch Fock bei Helgoland in der Nordsee, entdeckt, nachdem sie über Bord gegangen ist. In der Nacht vom 3. auf 4. September. Heute Abend sind zum ersten Mal ungehörte Zeugen im Ersten zu sehen. Da läuft 2015 das Drama Tod einer Kadettin. Thomas Wenkert war das mit Informationen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist mein Sport. Nee, das ist mein Sport. So kann man diese komische Diskussion in den Streit vielleicht ein bisschen zusammenfassen, um den es da gerade geht. Nämlich, es wird gestritten darum, zu wem Stand-Up-Paddling gehört, dieser Trendsport, wo man auf so einem dicken Brett steht und mit dem Paddel vorwärts kommt. Kann man sich natürlich fragen, ob das überhaupt ein Sport ist. Kanufahren oder Surfen, Verena? Wer streitet sich da?
Ja, da streitet sich der internationale Surfverband und kloppt sich mit dem internationalen Kanuverband, wer denn diese Sportart nun als seinen Abkömmling, als Teil seiner Sportart sehen darf. Mhm. Der Surfverband ISA veranstaltet schon seit Jahren Wettbewerbe im Stand-Up-Paddling, hat damit sozusagen so ein paar Argumente auf seiner Seite. Aber der Kanuverband meint, weil ein Paddel im Spiel sei, wäre es automatisch eine Sportart, die zum Kanusport gehören
würde. Es gibt aber jetzt nicht Meisterschaften, die von beiden Verbänden ausgetragen werden. Warum streitet man sich überhaupt über sowas?
Das Ganze muss man wahrscheinlich vor dem Hintergrund anstehender Olympischer Spiele sehen. 2020 in Tokio ist Surfen ja zum ersten Mal als Sportart zugelassen. Der internationale Surfverband hat auch versucht, das Stand-Up-Paddling dort als Surfdisziplin anzumelden. Allerdings erfolglos bisher. Und ja, jetzt sagt der Kanuverband, wenn, dann wären wir dafür verantwortlich, wenn Stand-Up Paddling olympisch würde.
Weil die die Asche wollen? Oder ich verstehe es trotzdem noch nicht so ganz.
Es geht vermutlich irgendwie darum, von dem Hype zu profitieren. Mhm. Es gibt ja einfach immer mehr Stand-Up-Paddler an den Stränden und sonst auch überall. Und die Surf Association sagt halt, die Sportart sei von Surfern auf Hawaii erfunden worden, die im Winter große Wellen reiten, im Sommer aber, wenn es eher flach ist mit den Wellen, trotzdem weiter trainieren wollen. Ja, und vor ein paar Monaten gab es sogar ein Treffen der beiden Verbände beim IOC, um den Streit beizulegen. Also da steckt tatsächlich Feuer drin, aber anscheinend ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir müssen noch mal ein bisschen beobachten, was denn da möglicherweise die Beweggründe sind und was dabei rauskommt.
Also die Frage ist, wozu gehört es? Gehört es jetzt zum Kanufahren oder ist es dann doch Surfen? Vielleicht gründet man einfach einen eigenen Verband und nennt den dann Stand-Up. Paddling,
International Stand-Up Paddling Federation.
Auch keine Scherereien, wann, wie, wer zu Olympia darf.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Afghanisches Telekommunikationsunternehmen hacken, um an Informationen zu einer Geiselnahme zu kommen. Das klingt schon wahnsinnig spannend. Das haben letztes Jahr IT-Spezialisten der deutschen Bundeswehr hingebracht, haben wir diese Woche in der Redaktionskonferenz hier gelernt. Und es klingt jetzt wirklich nicht nach schnöder PC-Arbeit und Netzwerkpflege. 13.000 Soldatinnen und Soldaten sollen unter anderem solche Jobs bei der Bundeswehr in Zukunft machen. Heute hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen diese neue Cyberarmee in Bonn vorgestellt.
Sie leisten von heute an einen existenziellen Beitrag für die Sicherheit der Bundeswehr, aber auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio wurde von der Leyen dann noch ein bisschen konkreter, was die Soldatinnen und Soldaten sonst so machen sollen.
Ja, Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum, CIR, an diese Abkürzung müssen wir uns gewöhnen. Das ist eine Teilstreitkraft, die passt also im Prinzip, sagen wir mal, wenn wir so eine Art Diagramm uns vorstellen, zu Heer, Marine, Luftwaffe, Sanitätsdienst. So auf der Augenhöhe, da liegt diese CIR-Teilstreitkraft. Zur Aufgabe sagte sie Folgendes.
Allein in den ersten zwei Monaten des Jahres wurden über 280.000 Ereignisse gezählt, die als Cyberattacken gegen die Bundeswehr gewertet werden können. Um eines gleich klarzustellen, wenn die Netze der Bundeswehr angegriffen werden, dann dürfen wir uns auch wehren.
Und dieses Wehren, das führt natürlich jetzt zu Diskussionen. Was heißt das genau? Wie will man das machen? Wir wissen ungefähr die Umrisse, wir kennen ungefähr die Umrisse dieser Truppe. 13.500 Soldaten, das sind keine neuen zusätzlichen Soldaten, sondern das sind Soldaten, die irgendwo in der Truppe bereits ihren Dienst tun, sich vorrangig dem Schutz der Bundeswehr-IT-Infrastruktur widmen, aber eben auch auf Angriffe antworten sollen.
Wurde es denn ein bisschen konkreter? Diese 280.000 Attacken, die sind ja in den ersten 9 Wochen des Jahres gewesen auf die Bundeswehr. Wie soll das in Zukunft verhindert werden?
Na, verhindert werden kann es vermutlich nicht. Die Frage ist, ob man sich erfolgreich dagegen wehren kann. Es geht, sagte sie, um Datenspionage, um Datenklau, um Manipulation und Beeinflussung. Da gehen wir also stark in den Bereich von Fake News. Das ist also ein ganz breites Spektrum an Bedrohungen. Und ich glaube, zunächst einmal ist wichtig, dass sich diese Truppe sammelt. Es ist wichtig, dass die Soldaten rein von der Anzahl her, von der Kenntnis, von den Ressourcen her zusammenkommen, um agieren zu können. Und daran anschließend werden sich viele politische Fragen, die ungeklärt sind. Da geht es um die Frage, gibt es eigentlich eine klare Trennung zwischen Frieden und Datenkrieg sozusagen, Cyberkrieg in dieser Thematik? Gibt es eine Abtrennung zwischen Innen und Außen, eine Abtrennung zwischen Defensiv und Offensiv? All das ist unklar.
Okay, das heißt, Stand heute, wir können auch noch nicht sagen, ob es eine Verteidigungsarmee sein wird, diese Cyberarmee, oder ob es dann auch Offensivoperationen geben wird.
Es gibt eine kleine Einheit, die sich seit Jahren eben auch auf den anderen Aspekt, also des Gegenangriffs, konzentriert. 60 Soldaten etwa, die das sozusagen im Sand in einem virtuell digitalen Labor proben. Aber dazu braucht es natürlich einen Auftrag. Und eines wird sich nicht ändern durch diese neue Teilstreitkraft, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Und wenn sie offensiv agieren will, sei es auch nur zum Schutze des Landes, dann braucht sie dafür ein Mandat des Bundestages. Daran hat heute der Wehrbeauftragte erinnert. Daran wird sich nichts ändern. Das muss geklärt werden, vermutlich erst nach den Bundestagswahlen.
Diese Teilstreitkraft, diese 13.000 Soldaten, Soldatinnen und Soldaten, weiß man, wie die Struktur da aussieht? Sind das unter anderem auch Hacker?
Es sollten nach Möglichkeit auch Hacker sein. Ich weiß nicht, ob du die Anzeigenkampagne in Berlin, ist sie prominent zu sehen, verfolgt hast, wo drauf steht, wann dürfen Hacker hacken. Mhm. Da wird also an eine Art ethische Gesinnung appelliert, an die Möglichkeit, dass eine Demokratie als Staatsform zu verteidigen mit seinen Kenntnissen. Es wird geworben um diese Leute, doch da ist die Bundeswehr natürlich nicht allein. Auf dem zivilen Markt sind IT-Spezialisten heiß umworben und sie bekommen mehr Geld, als sie es bei der Bundeswehr tun würden. Ich habe eben schon gesagt, 13.500 Dienstposten werden da praktisch unter das Dach bis Juli zusammengestellt. Keine neuen zusätzlichen Soldaten, aber natürlich will man aufstocken und man braucht dafür Leute, die sich auskennen und die möglicherweise ein bisschen fremdgehen mit all dem, was wir mit der Bundeswehr sonst so verbinden. Uniform, Fitness, Diensteid, all diese Dinge, die sind vermutlich nicht sonderlich beliebt bei Leuten, die den eigenen Kopf haben und die einen eigenen Stil haben. Da weiß man bei der Bundeswehr, dass man sich umstellen muss. Für den einen oder anderen mag das ein Kulturschock sein.
Okay, das heißt aber, diese Tests, die man da vielleicht machen muss, oder diese Vorzeichen, die man sonst als Soldatin oder Soldatin bei der Bundeswehr hat, da könnte es vielleicht eine Lockerung geben?
Da gibt es mit Sicherheit eine Lockerung. Wir brauchen diese Leute händeringend, heißt es. Das Problem auf der anderen Seite der Medaille ist natürlich, dass, wenn diese Lockerung wirklich zu stark ausfällt, die Bindung nicht da ist an die Truppe, ja, dann haben wir es eigentlich nicht mit sehr viel mehr als Cybersöldnern zu tun, die sich im Prinzip dem Meistbietenden verdingen. Es gibt einen Aspekt, da kann sich natürlich die Bundeswehr eigene Ressourcen verschaffen. Es wird massiv investiert in die Bundeswehr-Uni in München. 2018 neuer Masterstudiengang Cybersicherheit. 13 neue Professuren wurden dazu aufgerufen. Insofern will man hier eigenen Nachwuchs heranziehen.
Das ist ganz schön viel. Heute war ein historischer Tag für die Bundeswehr, so Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Bonn. Heute hat sie dort erstmal 260 neue Mitarbeiter einer Cyberarmee vorgestellt.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Das Internet versaut unsere Aufmerksamkeitsspanne und das hat offenbar auch Folgen für die Musik. Ein Doktorand aus den USA hat bei einer Analyse von mehr als 300 Top-10-Hits herausgefunden, dass ihre Intros heute viel kürzer sind als noch in den 80er Jahren. Damals waren 20 Sekunden Instrumentalvorspann ganz normal, bevor der Gesang losging. Heute sind es eher 5 Sekunden. Der Musikwissenschaftler glaubt, dass die Künstler damit auf unser verändertes Hörverhalten reagieren. Bei Musikstreaming lässt sich ein Song sehr schnell wegklicken und das wollen sie natürlich verhindern. Dazu passt auch, dass die Songtexte schneller zur Sache kommen und die Songtitel kürzer geworden sind. Oft besteht der Titel nur noch aus einem Wort, zum Beispiel Sugar von Maroon 5. Der Musikwissenschaftler nennt das Survival of the Fittest in unserer heutigen Aufmerksamkeitsökonomie. Allerdings gibt es immer noch ein paar Ausnahmen zu diesen Trends. Der 2012er Hit Somebody That I Used to Know von Gotye hat einen langen Titel, ein 20-Sekunden-Intro und die Hook gibt's im Songtext auch erst nach 2 Minuten. Mutter, Vater und 2 Kinder. Das ist für die meisten bei uns die ideale Familie. Wie zwei deutsche Forscherinnen herausgefunden haben, gilt das seit den 50er Jahren bis heute. Wer mehr oder weniger als zwei Kinder hat oder haben will, erlebt deswegen auch einen gewissen gesellschaftlichen Druck. Kinderlose gelten zum Beispiel als egoistisch, Großfamilien mit vielen Kindern als arm oder sogar asozial. Welche Kinderzahl jemand für perfekt hält, hängt auch stark davon ab, ob man selbst mit Geschwistern groß geworden ist und wie viel Geld man hat. Wer mit seinem Einkommen nur knapp über die Runden kommt, will oder hat öfter nur ein Kind. Die Forscherinnen empfehlen, den kulturellen Druck zur angeblich perfekten Familie abzumildern, indem man kinderreiche Familien stärker unterstützt und auch Kinderlosigkeit nicht stigmatisiert als angeblich unvollständige Lebensform. Außerdem könnte es sich auch lohnen, das eigene Bild vom Elterndasein zu reflektieren, um sich nicht mit Ansprüchen zu überfrachten. In der Rechtsmedizin sind DNA-Analysen der Standard, um genaue Informationen über einen Menschen zu erhalten. Aber auch Haare verraten eine Menge. US-Chemiker der West Virginia University wollen bald aus einer Haarprobe präzise das Alter herauslesen, das Geschlecht, die Ernährungsweise und den Lebensstil. Ihre neue Technik analysiert statt Genmaterial im Haar, das schnell brüchig werden kann, das Keratin, in dem etwa Kohlenstoff oder Stickstoff vorkommen. Noch ist die Methode nicht ausgereift. Bis jetzt haben die Chemiker es geschafft, aus Haarproben von 20 Frauen mit 80%iger Wahrscheinlichkeit den Body Mass Index der Haarträgerin richtig zu bestimmen. Die Trefferquote bei einem weiteren Versuch, unter 20 Haarproben von Männern und Frauen das richtige Geschlecht zu bestimmen, lag bei 90%. Wenn die Methode ausgereift ist, kann sie Vorteile gegenüber einer DNA-Analyse bringen. Angenommen, es geht um genetisch identische Zwillinge. Wenn einer etwa übergewichtig und der andere schlank ist, könnte die Haarmethode sie identifizieren.
D-Radio Wissen.
Jetzt wird gezockt. Wenn wir gerne zocken um Geld, dann können wir uns schick machen, ins Casino gehen oder in Jogginghose samstags Lotto spielen oder auf einen Sportverein setzen. Wir können aber auch online pokern oder im Netz Blackjack spielen. Halt, das geht zwar alles online, aber das ist illegal bei uns in Deutschland. Da gibt's Gesetze, die das verbieten. Der Markt der nicht regulierten Glücksspiele, der boomt aber, zeigt heute eine Studie des Handelsblatt Research Institute. Da steht drin, dass das Marktvolumen nicht zugelassener Angebote steigt jährlich um etwa 30%. Es gibt also immer mehr Online-Geldspiele in Deutschland. Wie man das regulieren kann, darüber habe ich heute mit Ingo Fiedler gesprochen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Hamburg und er forscht über Glücksspiele. Ich wollte von ihm wissen, welche Glücksspiele momentan so beliebt sind.
Ja, das ist Roulette, das ist Blackjack, das sind Sportwetten, das ist Poker. All diese Spiele gibt es natürlich auch online, genauso diese Automatenspiele. Hinzu kommen so ein paar neue Dinge, die es eben auch nur im Online-Bereich gibt. Also das heißt Abwandlung von verschiedenen Spielen, die es im Offline-Bereich gibt oder auch gänzliche Neuentwicklungen, die vielleicht auch so ein bisschen Richtung Gaming gehen. Also hier ist man einfach noch ein bisschen freier als in der Offline-Welt.
Wie groß ist dieser Markt aktuell?
Für Deutschland sehen wir eigentlich für die verschiedenen Segmente relativ unterschiedliche Zahlen. Der einzige Markt, der sinkt, das ist Poker. Da sind wir bei ungefähr 200 Millionen im Jahr, die die Deutschen verlieren an die Anbieter. Dann haben wir 300 Millionen, wahrscheinlich inzwischen schon ein bisschen mehr, für Sportwetten. Das größte sind die Casinos mit 700 Millionen. Und dann haben wir als relativ neuen Bereich 200 bis 250 Millionen für sogenannte Zweitlotterien.
Okay, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Weiß man denn aktuell, wer da spielt? Also sind das Studenten oder sind das irgendwelche Menschen, die in dunklen Kammern sitzen?
Ja, also bis vor wenigen Jahren war es noch so, dass es sehr technikaffine junge, meistens Männer sind, die Online-Glücksspiele machen. Inzwischen ist das ziemlich in die Breite gegangen. Also nach wie vor hauptsächlich männlich und ein bisschen jünger, aber es ist auch nicht mehr wahnsinnig technikaffin. Also jeder mit einem Smartphone kann problemlos im Internet zocken und es wird entsprechend auch von jedem gemacht. Also es ist nicht mehr irgendwie der höheren Bildungsschicht nur zugänglich, weil es Internet ist. Das ist inzwischen jeder Bildungsschicht angekommen. Ja, aber tendenziell noch die Jüngeren und die Männlicheren.
Es klingt ja eigentlich nach einem Paradoxon, wenn man einen illegalen Online-Glücksspielmarkt kontrollieren möchte. Wie will man das machen?
Ja, es gibt einfach verschiedene Mittel der Rechtsdurchsetzung. Also wenn Sie sich das im Offline-Bereich mal anschauen, das illegale Casino im Hinterhof, da müsste man dann sozusagen tatsächlich mit Polizeikräften vor Ort hin und das dicht machen. Im Online-Bereich hat man eben diesen physischen Zugriff nicht mehr. Da sitzt wahrscheinlich der Server auch in einer Steueroase. Da könnte man jetzt, was in Deutschland eigentlich nicht angedacht ist, IP-Blocking machen. Man könnte die Website runternehmen oder nicht mehr von deutschen IP-Adressen zugänglich machen. Eine Alternative, die eigentlich der deutsche Gesetzgeber interessanter findet, ist die Blockierung von Zahlungsströmen. Dass Sie also beispielsweise Ihre Kreditkarte nicht mehr verwenden können, um bei illegalen Online-Glücksspielen teilzunehmen.
Das heißt, wenn wir online pokern und um Geld spielen und wir dabei erwischt werden, dann machen wir uns strafbar oder macht sich der Anbieter des Spiels strafbar?
Im Wesentlichen macht sich der Anbieter des Spiels strafbar. Damit der Spieler sich strafbar macht, müsste dem auch ganz klar bewusst sein, dass es sich um ein illegales Angebot handelt. Derzeit kann man davon nicht ausgehen, bei der vielen Werbung, die leider für diese Spielform überall gemacht wird, ist den meisten Konsumenten gar nicht bewusst, dass es sich um illegale Produkte handelt. In dem Moment, wo man das nicht direkt weiß, macht man sich auch nicht strafbar.
Gibt es denn irgendein Siegel, wo man weiß, okay, hier betrete ich vielleicht irgendeine Spieloase, die legal ist?
Im Internet ist die ganz einfache Regel, dass alles unreguliert und illegal ist. In Deutschland, das wird sich ändern, wenn für Sportwetten Lizenzen vergeben werden ab nächstem Jahr. Und dann gibt es noch das Lotterieangebot mit dem deutschen Lotto-Toto-Block mit dem vierblättrigen Kleeblatt. Das ist ebenfalls legal, aber damit hört es auch schon auf.
Online-Glücksspiele wie Poker oder Roulette sind wahnsinnig beliebt. Der Markt in Deutschland, der wächst sehr stark. Und das Problem, das dann auch noch dranhängt, ist, dass wenn wir um Geld zocken, es natürlich so ist, wenn wir bei Westlotto spielen oder Lotto spielen, da wird das Geld zum Beispiel reingesteckt in Denkmalschutz, damit der Sport mit gefördert. Also da wird vermeintlich noch Gutes getan mit dem Geld, mit dem Verlust von uns. Aber im Netz, da geht das Geld natürlich an diese großen Firmen, die sich die Tasche da vollmachen. Kleiner Beigeschmack. Informationen waren das von Ingo Fiedler, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Hamburg.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vor so gut 30 Minuten, da gab es einen Total Breakdown bei Verena von Keitz, die mit dabei ist heute. Es geht um Känguru Peter und die schlimme Nachricht, dass Känguru Peter tot ist. Wir wollten eigentlich eine heitere Tiermeldung euch präsentieren, aber dieses ausgebüxte Känguru aus dem Münsterland, da kommen wir an dieser Info nicht dran vorbei. Es ist tot, Verena. Was ist passiert?
Genau, gestern Abend hat Andreas Brambrink aus Dülmen festgestellt, dass eins von seinen drei Bennett-Wallaby-Kängurus gefehlt hat, nämlich Peter, die auf seinem Hof in einem Gehege leben. Und dann hat er im Zaun ein 30 cm breites Loch entdeckt. Er vermutet, dass der Hund das Känguru aufgescheucht haben könnte und es deshalb irgendwie durch dieses Loch halt durchgeflüchtet ist. Es gab dann heute eine schöne Meldung von der Polizei mit einem Steckbrief des gesuchten Kängurus. Zitat, es hört auf den Namen Peter, ist ein Jahr alt und etwas 90 Zentimeter groß, aber wie gesagt, jetzt hat sich leider herausgestellt, dass Peter seinen Ausflug nicht überlebt hat.
Aber spannend daran ist ja, dass Kängurus anscheinend auf Namen hören können. Weiß man denn, wie dieses Känguru ums Leben gekommen ist?
Ja, ein Nachbar hat Peter auf einem Acker gefunden, nicht weit entfernt vom Hof seines Besitzers, in der Nähe einer Bundesstraße allerdings. Und das Känguru hatte blutige Kopfverletzungen, deswegen vermutet Andreas Brambrink, dass es gegen ein Auto oder gegen ein Laster gesprungen ist, als es auf dem Weg nach Hause war. Dafür spricht der Ort. Und das Ganze hat er der Dülmener Zeitung erzählt.
So kannst du uns jetzt nicht zurücklassen hier mit dieser Tristesse.
Ja, es ist wirklich traurig. Ich war wirklich traurig. Ich bin immer noch traurig.
Das kann ich gut
aber
verstehen.
Ein kleiner Trost ist jetzt vielleicht, dass das eine Känguru, Heidi, von Peter schwanger ist. Ja, sie sind wirklich benannt nach Heidi, nach der Geschichte. Das dritte Känguru heißt übrigens Josef. Mhm. Das dritte Känguru ist kastriert, deswegen kommt es nicht als potenzieller Vater in Frage. Und wenn sich jetzt rausstellt, dass Heidi tatsächlich schwanger sein sollte, im Sommer wird das wohl sein, dass man das weiß, dann kann man sagen, Peter ist noch Vater geworden.
Das ist doch eine gute Sache. Dann hat man wenigstens da auch mal ein Happy End geschafft. Känguru Peter aus dem Münsterland hat seinen Ausflug leider nicht überlebt. Hoffen wir mal, dass er für Nachwuchs gesorgt hat bei Heidi.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Etwa 268.000 syrische Flüchtlinge in Deutschland haben das Recht, ihre Familien hierher nachzuholen. Das steht in einem internen Papier der Bundesregierung, über das die Bild-Zeitung berichtet. 268.000, das sind deutlich weniger, als die Bundesregierung ursprünglich mal geschätzt hat. Da war noch die Rede von rund 500.000. Trotzdem ist noch nicht klar, wie viele Angehörige tatsächlich nach Deutschland kommen. Für Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, sagt diese Zahl sehr wenig aus.
Es weiß niemand, wie viele von diesen Menschen, die hier genannt wurden, überhaupt Familie haben. Wer ist verheiratet? Sind dann Frauen und Männer gemeinsam gekommen? Das sind ja auch viele junge Menschen gekommen. Das heißt, man kann das nicht kalkulieren. Also redlich wäre, die Zahl zu erklären.
Sagt Günter Burkhardt, er findet diese ganze Rennerei, die Rechnerei generell nicht angebracht bei diesem Thema, sondern würde sich eine einheitliche Regelung wünschen, nach der alle Angehörigen von Flüchtlingen in Deutschland zuziehen dürfen.
Wenn Familienangehörige hier sind, dann erleichtert das die Integration. Wenn Flüchtlinge mit Familie hier sind, dann ist die Motivation, Deutsch zu lernen, Arbeitsplatz zu suchen, sich hier einzuleben, ist doch höher, als wenn Menschen hier sind und permanent die Angst haben, was ist mit Frau, was ist mit meinem Mann, was ist mit den Kindern. Dann richtet sich der Blick zurück auf die Türkei, auf Syrien, auf die Nachbarstaaten.
Das sind die Vorteile, die Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, sieht, wenn Flüchtlinge ihre Familien nachholen dürfen. Die Bundesregierung kommt laut einem Medienbericht heute zum Schluss, dass etwa 268.000 Syrer ihre Familien nachholen dürfen. Damit halbiert sich die Zahl von früheren Prognosen. Das war die Redaktionskonferenz an diesem 5. April, an diesem Mittwoch. Hier geht's weiter mit einer sehr spannenden Geschichte. Sven Präger hat gleich in eine Stunde Talk Carsten Stormer zu Gast. Kriegsreporter, der in Syrien war. Sehr spannende Geschichte nach 8. Verena von Keitz und Thilo Jahn wünschen noch einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder.
Genau, bleibt dran.
Bis dahin, tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.